Der Jäger Gracchus von Franz Kafka, gelesen von Martin Schlederer. Zwei Knaben saßen auf der Kähmauer und spielten Würfel. Ein Mann las eine Zeitung auf den Stufen eines Denkmals im Schatten des säbelschwingenden Helden. Ein Mädchen am Brunnen füllte Wasser in ihre Bütte. Ein Obstverkäufer lag neben seiner Ware und blickte auf den See hinaus. In der Tiefe einer Kneipe sah man durch die leeren Tür- und Fensterlöcher zwei Männer beim Wein. Der Wirt saß vorne an einem Tisch und schlummerte. Eine Barke schwebte leise, als werde sie über dem Wasser getragen in den kleinen Hafen. Ein Mann in einem blauen Kittel stieg ans Land und zog die Seile durch die Ringe. Zwei andere Männer in dunklen Röcken mit Silberknöpfen trugen hinter dem Bootsmann eine Bahre, auf der unter einem großen, blumengemusterten, gefransten Seidentuch offenbar ein Mensch lag. Auf dem Quai kümmerte sich niemand um die Ankömmlinge. Selbst als sie die Bahre niederstellten, um auf den Bootsführer zu warten, der noch an den Seilen arbeitete, trat niemand heran, niemand richtete eine Frage an sie, niemand sah sie genauer an. Der Führer wurde noch ein wenig aufgehalten durch eine Frau, die ein Kind an der Brust mit aufgelösten Haaren sich jetzt auf Deck zeigte. Dann kam er, wies auf ein gelbliches, zweistöckiges Haus, das sich links nahe beim Wasser geradlinig erhob, die Träger nahmen die Last auf und trugen sie durch das niedrige, von den schmalen Säulen gebildete Tor. Ein kleiner Junge öffnete ein Fenster, bemerkte noch gerade, wie der Trupp im Haus verschwand und schloss eilig wieder das Fenster. Auch das Tor wurde nun wieder geschlossen. Es war aus schwarzem Eichenholz, sorgfältig gefügt. Ein Taubenschwarm, der bisher den Glockenturm umflogen hatte, ließ sich jetzt vor dem Hause nieder. Als werde im Hause ihre Nahrung aufbewahrt, sammelten sich die Tauben vor dem Tor. Eine flog bis zum ersten Stock auf und pickte an die Fensterscheibe. Es waren hellfarbige, wohlgepflegte, lebhafte Tiere. In großem Schwung warf ihnen die Frau aus der Barke Körner hin. Die sammelten sie auf und flogen dann wieder zu der Frau hinüber. Ein Mann im Zylinderhut mit Trauerband kam eines der schmalen, stark abfallenden Gässchen, die zum Hafen führten, herab. Er blickte aufmerksam umher, alles bekümmerte ihn, der Anblick von Unrat in einem Winkel ließ ihn das Gesicht verzerren. Auf den Stufen des Denkmals lagen Obstschalen, er schob sie im Vorbeigehen mit seinem Stock hinunter. An der Stubentür klopfte er an, gleichzeitig nahm er den Zylinderhut in seine schwarz behandschuhte Rechte. Gleich wurde geöffnet. Wohl 50 kleine Knaben bildeten ein Spalier im langen Flurgang und verbeugten sich. Der Bootsführer kam die Treppe herab, begrüßte den Herrn, führte ihn hinauf im ersten Stock, umging er mit ihm den von leicht gebauten, zierlichen Logien umgebenen Hof und beide traten, während die Knaben in respektvoller Entfernung nachdrängten, in einen kühlen, großen Raum an der Hinterseite des Hauses, dem gegenüber kein Haus mehr, sondern nur eine kahle, grauschwarze Felswand zu sehen war. Die Träger waren damit beschäftigt, zu Häuptern der Bahre einige lange Kerzen aufzustellen und anzuzünden. Aber Licht entstand dadurch nicht. Es wurden förmlich nur die früher ruhenden Schatten aufgescheucht und flackerten über die Wände. Von der Bahre war das Tuch zurückgeschlagen. Es lag dort ein Mann mit wild durcheinander gewachsenem Haar und Bart, gebräunter Haut, etwa einem Jäger gleich. Er lag bewegungslos, scheinbar atemlos, mit geschlossenen Augen da, trotzdem deutete nur die Umgebung an, dass es vielleicht ein Toter war. Der Herr trat zur Bahre, legte eine Hand dem Daliegenden auf die Stirn, kniete dann nieder und betete. Der Bootsführer winkte den Trägern, das Zimmer zu verlassen. Sie gingen hinaus, vertrieben die Knaben, die sich draußen angesammelt hatten, und schlossen die Tür. Dem Herrn schien aber auch diese Stille noch nicht zu genügen. Er sah den Bootsführer an, dieser verstand und ging durch eine Seitentür ins Nebenzimmer. Sofort schlug der Mann auf der Bahre die Augen auf, wandte schmerzlich lächelnd das Gesicht dem Herrn zu und sagte: »Wer bist du?« Der Herr erhob sich ohne weiteres Staunen aus seiner knienden Stellung und antwortete: »Der Bürgermeister von Riva.« Der Mann auf der Bahre nickte, zeigte mit schwach ausgestrecktem Arm auf einen Sessel und sagte, nachdem der Bürgermeister seiner Einladung gefolgt war: »Ich wusste ja, Herr Bürgermeister, aber im ersten Augenblick habe ich immer alles vergessen, alles geht mir in der Runde, und es ist besser, ich frage, auch wenn ich alles weiß. Auch Sie wissen wahrscheinlich, dass ich der Jäger Gracchus bin.« »Gewiss«, sagte der Bürgermeister, »Sie wurden mir heute in der Nacht angekündigt. Wir schliefen längst, da rief gegen Mitternacht meine Frau, Salvatore, so heiße ich, sieh die Taube am Fenster. Es war wirklich eine Taube, aber groß wie ein Hahn. Sie flog zu meinem Ohr und sagte: Morgen kommt der tote Jäger Gracchus, empfange ihn im Namen der Stadt.« Der Jäger nickte und zog die Zungenspitze zwischen den Lippen durch. »Ja, die Tauben fliegen vor mir her. Glauben Sie aber, Herr Bürgermeister, dass ich in Riva bleiben soll?« »Das kann ich doch nicht sagen«, antwortete der Bürgermeister. »Sind Sie tot?« »Ja«, sagte der Jäger. »Wie Sie sehen, vor vielen Jahren, es müssen aber ungemein viele Jahre sein, stürzte ich im Schwarzwald, das ist in Deutschland, von einem Felsen, als ich eine Gemse verfolgte. Seitdem bin ich tot.« »Aber Sie leben doch«, sagte der Bürgermeister. »Gewissermaßen«, sagte der Jäger, »gewissermaßen lebe ich auch. Mein Todeskahn verfehlte die Fahrt. Eine falsche Drehung des Steuers, ein Augenblick der Unaufmerksamkeit des Führers, eine Ablenkung durch meine wunderschöne Heimat. Ich weiß nicht, was es war, nur das weiß ich, dass ich auf der Erde blieb und dass mein Kahn seither die irdischen Wässer befährt. So reise ich, der nur in seinen Bergen leben wollte, nach seinem Tod durch alle Länder der Erde.« »Und Sie haben keinen Anteil am Jenseits?« fragte der Bürgermeister mit gerunzelter Stirn. »Ich bin«, antwortete der Jäger, »immer auf der großen Treppe, die hinaufführt. Auf dieser unendlich weiten Freitreppe treibe ich mich herum, bald oben, bald unten, bald rechts, bald links, immer in Bewegung. Aus dem Jäger ist ein Schmetterling geworden, lachen Sie nicht.« »Ich lache nicht«, verwahrte sich der Bürgermeister. »Sehr einsichtig«, sagte der Jäger, »immer bin ich in Bewegung, nehme aber den größten Aufschwung und leuchte mir schon oben das Tor, erwache ich auf meinem alten, in irgendeinem irdischen Gewässer öde steckenden Kahn. Der Grundfehler meines einstmaligen Strebens umgrinst mich in meiner Kajüte. Julia, die Frau des Bootsführers, klopft und bringt mir zu meiner Bahre das Morgenfrühstück des Landes, dessen Küste wir gerade befahren. Ich liege auf einer Holzpritsche und habe, es ist kein Vergnügen, mich zu betrachten, ein schmutziges Totenhemd an. Haar und Bart, grau und schwarz, geht unentwirrbar durcheinander. Meine Beine sind von einem großen seidenen, blumengemusterten, langgefransten Frauentuch bedeckt. Zu meinen Häuptern steht eine Kirchenkerze und leuchtet mir. An der Wand mir gegenüber ist ein kleines Bild. Ein Buschmann, offenbar der mit einem Speer nach mir zielt und hinter einem großartig bemalten Schild sich möglichst deckt. Man begegnet auf Schiffen manchen dummen Darstellungen, diese aber ist eine der dümmsten. Sonst ist mein Holzkäfig leer. Durch eine Luke der Seitenwand kommt die warme Luft der südlichen Nacht und ich höre das Wasser an die alte Barke schlagen.« Hier liege ich seit damals, als ich noch lebendiger Jäger Gracchus zu Hause im Schwarzwald eine Gemse verfolgte und abstürzte. Alles ging der Ordnung nach. Ich verfolgte, stürzte ab, verblutete in einer Schlucht, war tot und diese Barke sollte mich ins Jenseits tragen. Ich erinnere mich noch, wie fröhlich ich mich hier auf der Pritsche ausstreckte zum ersten Mal. Niemals haben die Berge solchen Gesang von mir gehört wie diese vier damals noch dämmerigen Wände. Ich hatte gern gelebt und war gern gestorben. Glücklich war ich, ehe ich den Bord betrat, das Lumpenpack, die Büchse, der Tasche, des Jagdgewehrs von mir hinunter, das ich immer stolz getragen hatte, und in das Totenhemd schlüpfte, wie ein Mädchen ins Hochzeitskleid. Hier lag ich und warte. Dann geschah das Unglück. »Ein schlimmes Schicksal«, sagte der Bürgermeister mit abwehrender, erhobener Hand. »Und Sie tragen gar keine Schuld daran?« »Keine«, sagte der Jäger. »Ich war Jäger. Ist das etwa eine Schuld? Aufgestellt war ich als Jäger im Schwarzwald, wo es damals noch Wölfe gab. Ich lauerte auf, schoss, traf, zog das Fell ab. Ist das eine Schuld? Meine Arbeit wurde gesegnet. Der große Jäger vom Schwarzwald, hieß es. Ist das eine Schuld?« »Doch scheint auch mir keine Schuld darin zu liegen. Wer trägt denn dann die Schuld?« »Der Bootsmann«, sagte der Jäger. »Niemand wird lesen, was ich hier schreibe. Niemand wird kommen, mir zu helfen. Wäre als Aufgabe gesetzt, mir zu helfen, so blieben alle Türen, alle Häuser geschlossen, alle Fenster geschlossen, alle liegen in den Betten, die Decken über den Kopf geschlagen, eine nächtliche Herberge, die ganze Erde. Das hat guten Sinn. Denn niemand weiß von mir, und wüsste er von mir, so wüsste er meinen Aufenthalt nicht. Und wüsste er meinen Aufenthalt, so wüsste er mich dort nicht festzuhalten, so wüsste er nicht, wie mir zu helfen. Der Gedanke, mir helfen zu wollen, ist eine Krankheit und muss im Bett geheilt werden. Das weiß ich und schreie also nicht, um Hilfe herbeizurufen, selbst wenn ich in Augenblicken, unbeherrscht wie ich bin, zum Beispiel gerade jetzt, sehr stark daran denke. Aber es genügt wohl zum Austreiben solcher Gedanken, wenn ich umherblicke und mir vergegenwärtige, wo ich bin und, das darf ich wohl behaupten, seit Jahrhunderten wohne.« »Außerordentlich«, sagte der Bürgermeister, »außerordentlich. Und nun gedenken Sie, bei uns in Riva zu bleiben?« »Ich gedenke nicht«, sagte der Jäger lächelnd und legte, um den Spott gut zu machen, die Hand auf das Knie des Bürgermeisters. »Ich bin hier, mehr weiß ich nicht. Mehr kann ich nicht tun. Mein Kahn ist ohne Steuer und fährt mit dem Wind, denn den untersten Regionen des Todes weht.«